Wichtig ist dabei, dass der Eignungstest von diesen Pionieren der Psychotechnik letztlich als Universalmittel für alles gewertet wurde. Und das zeigt sich besonders deutlich zum Beispiel an Münsterbergs Umgang mit dem um 1900 sehr breit diskutierten sogenannten Monotonieproblem. Das heißt, Arbeit in dieser Industrieunternehmen ist langweilig. Ja, sie macht müde, sie motiviert nicht. Man hat Leute, die rumhängen und irgendwie nicht erfüllen, was sie erfüllen sollen. Wie geht man damit um? In diesem Punkt kann man überhaupt nicht sagen, dass Münsterberg da jetzt den originellen wissenschaftlichen Beitrag geliefert hätte, weil er einfach nur so lange an der Sache rumformuliert, bis es dahin kommt, dass man das Ganze durch Eignungstests lösen kann. Weil man natürlich testen kann, wer reagiert denn besonders schnell mit Erschöpfungszuständen auf immer wieder sich wiederholende Prozesse und wer kann damit besser, wer mag es vielleicht sogar. Und hinterher ist man eben da, dass man wieder alles dem Individuum auf die Rechnung geschrieben hat und einfach dadurch, dass man die entsprechenden auswählt, sagen kann, gut, jetzt haben wir das Monotonie-Problem gelöst. Ja. Er betont ganz stark, dass das auch überschätzt ist, dieses ganze Problem. Ja. Damit steht er allerdings eher alleine da. Also seine Kollegen in Großbritannien und den USA vor allen Dingen, die haben darin ein sehr wichtiges Problem gesehen und ein sehr schwer zu lösendes, weswegen zum Beispiel in Großbritannien ein Industrial Fatigue Research Board entstand, das wirklich nur Müdigkeitsforschung betrieb, weil das in diesen Unternehmen eben so ein Problem war, wo man nicht so richtig den Hebel gefunden hatte, wie man damit umgehen könnte. Und Elton Mayo, einer der erfolgreichsten US-amerikanischen Industriepsychologen der 1920er Jahre, der berichtet dann nachträglich ausdrücklich und viel über diese Arbeit der britischen Kollegen, weil er in den USA zu sehr ähnlichen Problemen und Ergebnissen gekommen war. Wichtigstes gemeinsames Ergebnis der verschiedenen Gruppen war, dass nicht nur individuelle Dispositionen darüber entscheiden, ob eine Arbeit als langweilig und ermüdend wahrgenommen wird, sondern auch und vor allem die Qualität der sozialen Beziehungen am Arbeitsplatz. Das ist im Grunde Mayos Thema. Und das programmatische Schlagwort, das er dann einmal zumindest für eine Zeit für dieses ganze Feld geliefert hat, ist Human Relations. Ja, also die zwischenmenschlichen Beziehungen. Das ist das, was er sich als Forschungsprojekt gesetzt hatte. Und eines der wichtigsten, meist zitierten Experimente auf dem Gebiet der angewandten Psychologie ist dann diese Versuchsreihe, die er 1924 bis 27 in einem Werk der General Electric durchgeführt hat, wo es darum ging, Arbeiterinnen, die sehr monotone Arbeiten verrichteten, durch Verbesserungen ihrer Arbeitsbedingungen sozusagen zu gucken, wie das sich auf die Produktivität auswirkt. Und das waren ganz einfache Sachen. Erstmal Arbeitszeitverkürzung, 10 Minuten Pausen, Sandwiches, Kaffee, ja, sowas. Also die Arbeitsbedingungen waren ja damals irgendwie nicht besonders gut und man konnte da mit relativ wenig Mitteln relativ viel erreichen. Also er hat dann sehr schnell gezeigt, dass die Leute mit kürzerer Arbeitszeit und ein bisschen Kaffee deutlich besser sind, als wenn sie daran klotzen und hinterher erschöpft schon am nächsten Morgen wieder da ankommen. Das war aber nicht der Witz dieser Studie. Also wenn das der Witz gewesen wäre, würde sie wahrscheinlich nicht ständig zitiert werden. Der Witz war eigentlich, die hatte 13 Stufen und irgendwo die 11. oder 12. besagte, jetzt machen wir alles wieder rückgängig und gucken mal, was passiert. Und als sie alles wieder rückgängig gemacht hatten, wurden die immer noch produktiver. Und da sagten sie sich, okay, da muss es jetzt einen anderen Grund für geben. Ja? Also der Kaffee ist es nicht alleine. Was war denn? Ja? Und die kanonische Interpretation der ganzen Sache hat Mayo dann gesetzt, indem er sagte, die sind eine Gruppe geworden. Dadurch, dass die an diesem Experiment teilgenommen haben, dadurch, dass die sich sozusagen plötzlich als so ein Wir verstanden haben, dass sie ständig darüber geredet haben, wie geht es uns denn heute und will ich lieber Suppe und so weiter, ja, sind die einfach was anderes geworden als eine Ansammlung von ein paar Arbeiterinnen. Ja. Und damit war im Grunde eine der wirkungsvollsten psychologischen Lehren sozusagen für jetzt das Feld, was uns hier heute interessiert, begründet. Während so Leute wie Poppelreuther in Deutschland da noch so eine richtige, man muss da eben durch Ideologie fuhren, wurde in den USA einfach entdeckt, dass es den Leuten besser gut gehen sollte. Und dann hat das hinterher auch Auswirkungen auf die Produktivität. Ja, und da ist Mayo sozusagen der Klassiker. Auch das zeigt schon Bendix. Also in diesem Buch, Anfang der 50er Jahre, geht er schon darauf ein. So. Als drittes Element bevor es nun wirklich ausdrücklich um Kompetenz geht, möchte ich was sagen zu Kurt Lewin. Und wenn man es jetzt schematisch haben möchte, kann man sagen, angewandte Psychologie erstens im Bereich der Schule Stern, zweitens im Bereich der Industrie Münsterberg und drittens jetzt auch und für unseren heutigen Markt natürlich sehr wichtig, Alltag. Alltag, Gesundheit, Wohlergehen. Ja. Das ist ja, also Berater auf diesem Sektor sind heute ja sehr gerne genommen. Bei Lewin ging es aber natürlich auch, und das ist eben der Vor- und Nachteil dieser frühen Studien und wissenschaftlichen Autoren, um sehr einfach gestrickte Sachen. Sein Schlagwort für das Feld, was ich da jetzt gerade nur versuche anzudeuten, ist geplante Verhaltensänderung und Selbststeuerung. Was in diesem Zusammenhang erfunden wird, ist der Begriff der Gruppendynamik. Den verwendet Lewin erstmals 1939 im Zusammenhang sehr berühmter Experimente, die ich hier nur erwähne, um zu zeigen, dass der eigentlich gar nicht auf dem Gebiet der Eignungsprüfung unterwegs war. Das waren Experimente zum Einfluss der autoritären oder demokratischen Einstellung von Gruppenführern auf das Gruppenverhalten. Ja, also von Figuren wie Lehrern, Vorarbeitern oder was auch immer, was deren Haltung sich sozusagen, wie die sich auf Gruppen verhalten und die Bereitschaft, demokratische Strukturen zu akzeptieren, einwirkt. Lewin arbeitete in den USA für die Regierung dort natürlich auch an Reeducationsmaßnahmen mit denen Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie wieder demokratiefähig gemacht werden sollte. Und eine ganze Menge der Dinge, die er da als Immigrant, ja, getan und vorangetrieben hat, sind diesem Feld zuzuordnen, also unmittelbar politisch motivierte Forschungen, die dann in den USA selber auch verwendet wurden. Auch da gab es die einschlägigen Organisationen, um sowas wie Rassendiskriminierung und so, also überhaupt rassistische Verhaltensmuster und so weiter, auf psychologischem Wege durch Education, Erziehungsmaßnahmen sozusagen zu kontern. Eines der bekanntesten Beispiele für seine Bemühungen auf diesem Feld der sogenannten geplanten Verhaltensänderung, zu dem das alles Erwähnte gerade auch schon gehört, er nannte das so, ja. Also Lewin ist auch einer von denen, genau wie Münsterberg, die sich selber als Ingenieur verstehen. Also es geht um geplante Verhaltensänderung. Sind dann nicht, ebenfalls nicht Versuche zur Produktivität von Industriearbeitern, sondern solche über die Ernährungsgewohnheiten von Hausfrauen. Ziel des Projekts ist es, den Milchkonsum dieser Hausfrauen zu steigern. Dahinter steht die Lehre, auch heute noch ab und zu zitierte Lehre, der Gatekeeper. Ja, es gibt immer die, die darüber entscheiden, was auch andere tun, und die Hausfrau ist die, die einkauft. Ja, wenn die viel Milch kauft, dann ist der Rest der Familie auch dazu verdonnert, sozusagen diese Ernährungsgewohnheiten zu adaptieren. Jedenfalls braucht es Aufwand, um das wieder rückgängig zu machen. Deswegen also die Hausfrau als Zielscheibe solcher Versuche dazu, wie man Ernährungsgewohnheiten verbessert. Und das ist sehr aktuell. Also lesen Sie mal Simplify Your Life und diese ganzen Ideologien des Treppensteigens und so weiter. Das ist ja ein ständiges Thema. Alle möglichen Apps kann man schon bekommen, um sozusagen sein Leben gesünder einzurichten. Ja, nimm die Treppe, fotografiere dein Essen, dann kriegst du gesagt, ob du es essen darfst. Gut, damals war das alles viel einfacher. Da ging es natürlich auch darum, ob dass diese Psychologen versuchten, ihre Instrumente, die Geeignetheit ihrer Instrumente herauszukriegen. Und Lewin machte deswegen zwei Gruppen von Hausfrauen. Die einen bekamen Broschüren und durften die sich durchlesen. Da stand dann drin, wie gut Milchkonsum halt für die Gesundheit ist. Die andere wurden in Gruppendiskussionen sozusagen geschult von Leuten, die dafür ausgebildet waren. Und es war natürlich das gewünschte Ergebnis dann hinterher auch, dass die, die sozusagen in dem sogenannten Gruppenentscheidungsverfahren beteiligt waren, die besseren Ergebnisse, das heißt eben das folgsamere Verhalten, gezeigt hatten und deutlich mehr Milch kauften als die andere Probandinnengruppe. Das ist dann der Punkt, wo Gruppendynamik so den Anstrich bekommt, den wir heute kennen, nämlich so das eines individuellen Trainingsprogramms. Also wo es auch wirklich darum geht, bestimmte Verhaltensweisen zu reflektieren, zu ändern und so weiter und so fort. Und da liegen so die Anfänge dieser Sache. Gut, also diese Beispiele zeigen, dass Lewin alles andere als der Spezialist für Eignungsprüfungen war. Ja, also, dass er dennoch zu einem der wichtigen psychotechnischen Zulieferer des Eignungsdispositivs werden konnte, Das mag unter anderem daran liegen, dass der Stil, in dem er seine Forschungen betrieb, besonders geeignet waren, einerseits diese Emphase des Sozialen bei Mayow und andererseits das Ingenieurstemperament, das Münsterberg an den Tag gelegt hatte, zusammenzuführen. Ja? Weil das Soziale, Sozialpsychologie war sein Thema, aber die Weise, wie er es betrieb, verstand sich ganz genauso selbstverständlich als Ingenieurswissenschaft, wie das Münsterberg selber auch formuliert hatte. Das zeigt sich zum Beispiel in einem Aufsatz über das Forschungsinstitut für Gruppendynamik am Massachusetts Institute of Technology, in dem Levine die naheliegende Frage behandelt, weshalb ein psychologisches Institut an einer Ausbildungsstätte für Ingenieure angesiedelt wird. Levins sehr geradlinige Antwort lautet, weil die Kombination aus Kenntnis allgemeiner Gesetzmäßigkeiten und Diagnose der spezifischen Situation, wie sie die Ingenieurswissenschaften entwickelt haben, am besten den Anforderungen eines erfolgreichen Sozialmanagements entspricht. Um dieses Potenzial zu nutzen, gilt es nur, den Blick des Ingenieurs auf den Umstand zu lenken, dass eben die Gruppendynamik ein entscheidender Faktor für die Produktivität eines Unternehmens ist. Und da zeigt sich schon, dass dieses Prinzip der reinen Auslese in Frage gestellt wird. Levine schreibt, dass die traditionelle Psychotechnik eben versucht habe, Individuen auszulesen, die Maschinen bedienen konnten. Nun gilt es, den Blick dafür zu öffnen, dass die Hauptquelle vieler Dysfunktionalitäten eben, wie er das formuliert, in der mangelnden Fähigkeit im Umgang mit dem sozialen Leben liegt. Und das klingt nicht zufällig wie ein Echo auf Mayows Untersuchungen, die von Levine mitbegründete Zeitschrift, in der auch seine Berichte über diese Hausfrauenversuche sozusagen erschienen sind, trägt den Titel Human Relations. Ja, also das ist das Schlagwort, unter dem das alles vorangetrieben wurde. So, entscheidend für den erfolgreichen Einbau dieser Forschungen zur Gruppendynamik in das Dispositiv der Eignung war natürlich das von Levine gegen Ende seines Lebens entwickelte Konzept des Feedback. Dieses Konzept erlaubt es, die Rolle des Verhaltensbeobachters zu dezentralisieren und vorübergehend eben jeden Kollegen, Mitschüler, Vorgesetzten, Kunden, sonst was zu übermitteln. Und in der Regel wird das dann mit der Selbsteinschätzung abgeglichen. Das heißt, ein Problem, was bei Stern noch relativ einfach gelöst wurde, wo er sagt, okay, ich habe jetzt zwar Begabtentests, aber wenn ich nur diese Intelligenztests mache, wo die Bedeutung von Wörtern wissen sollen, wo die Wortanalogien herausfinden sollen, die Lehre von Fabeln wissen, bestimmte mathematische Kombinationsspiele, geometrische Dinge tun, dann ist das vielleicht noch keine wirklich gute Aussage darüber, was die als Schüler wirklich können. Also kombiniere ich das Ganze mit Beobachtungsbögen für Lehrer. Ja, und auf diesen Beobachtungsbögen stehen dann solche Rubriken wie Anpassungsfähigkeit, Aufmerksamkeit, Ermüdbarkeit und so weiter und so fort. Und ich habe auch den diplomatischen Vorteil, dass ich dem Lehrer sagen kann, mach, was du immer tust, ich gebe dir jetzt nur ein Hilfsmittel dazu, wie du es besser machen kannst. Ja, und dann nimmst du eben diesen Bewertungsbogen, der 4 Seiten hatte, also schon ein relativ ausführliches Teil, und ergänzt die reinen Testleistungen durch Beobachtungen des Schülerverhaltens. Das war natürlich begrenzt, vor allen Dingen brauchte man immer noch diese Masterposition des Beobachters. Und das Konzept des Feedback, wie Levine das in seinen gruppendynamischen Untersuchungen entwickelt hat, ist natürlich jetzt ein sehr pragmatischer Vorteil sozusagen, wenn man sagen kann, Beobachter ist jeder mal. Ja, also jeder wird mal dazu befragt, wie der und der Mitarbeiter, wie der und der Kollege so ist. Und ich habe nicht mehr dieses Setting einfach, sondern ich kann im Grunde jede Alltagssituation retrospektiv zum Setting machen, indem ich eben die Leute darüber befrage. Das ist auch in aktuellen Kompetenztests ganz oft so, dass sozusagen ein sehr ausführliches Fragebogenmodell, das sind dann oft 350 Fragen, ja, also es ist mittlerweile alles ja sehr ausführlich geworden, das dann maschinell ausgewertet wird, immer kombiniert wird mit einem Feedback-Verfahren, wo dann eben so alle, die erreichbar sind, egal ob ich mit denen als Kunden, Kollegen, Vorgesetzte oder sonst wie zu tun habe, dazu befragt werden, wie ich denn so bin. Ja, natürlich geordnet nach irgendwelchen Kategorien. Das geht schon los in irgendwelchen Ausbildungsprogrammen in den USA in den 50er Jahren, wo wirklich auch dann das losgeht, dass die Leute viel Freizeit miteinander verbringen, dass die Firma für die Leute auch Angebote macht, also sozusagen die Geselligkeit unterstützen. Das zeigt Bendix sehr schön, dass sozusagen diese Lehre aus Mayos Untersuchung gezogen wird und man sieht ja, diese Trennung überhaupt ja zwischen professionellem und privatem Bereich ist eigentlich nicht mehr gemäß. Man muss den Leuten zeigen, dass sie überall dafür trainieren können, was sie können sollen, nämlich mit Menschen umzugehen. Ja. Und das wird natürlich, einerseits wird das stark gemacht, andererseits ist man am Anfang so ein bisschen in der Bredouille, wie überprüfe ich denn jetzt, ob das auch gewirkt hat? Und da sind diese Feedback-Verfahren natürlich ein sehr gutes Mittel. Viele heißen mittlerweile 360-Grad-Feedback, weil es wirklich um ein Rundum-Profil geht, wo alle, die irgendwie erreichbar sind, befragt werden. Dazu hat zum Beispiel Ulrich Bröckling sehr schöne Analysen geliefert in das Unternehmerische Selbst und auch eine Kritik formuliert, die letztlich schon Bendix da in den 50er Jahren aufgebracht hatte, der schon sehr nennt das Methoden der Überwachung, was da passiert ist, weil ja eigentlich alles interessant wird plötzlich. Und Bröckling in Anlehnung an Foucault schreibt, das sei so eine Art von demokratisiertes Panoptikon, ja, wo jeder sozusagen potenziell der Beobachter des anderen ist. Wie schwarz man das dann sozusagen ausmalt, das ist dann noch die andere Frage. Aber zumindest wird man im Alltag merken, dass das ständig und überall Einzug hält. Wenn man irgendwo was kauft, kann es gut sein, dass man hinterher einen Brief bekommt, den man dem Verkäufer bewerten darf, ja, wenn es teuer genug war. Und der einen auch schon vorher so beraten hat, dass es auch alles 5 und nicht 3 ist. Gut, so, was jetzt für meine Argumentation, die ich am Anfang angedeutet hatte, wichtiger ist, ist, dass der Begriff des Feedback nicht nur die Möglichkeiten der Verhaltensbeobachtung optimiert, sondern auch eine Art von psychologischem Double der Selbstbestimmung liefert, nämlich mit dem Begriff der Selbststeuerung. Auch da ist Levine sozusagen Vorreiter. Das zeigt sich im zweiten Teil des Aufsatzes über den Milchkonsum der Hausfrauen, der lustigerweise in keiner der buchförmigen Sammlungen von Levins Werken enthalten ist. Levin greift darin dieses Beispiel der Hausfrauen auf, formuliert noch einmal diese Lehre der Gatekeeper, ja, also die man erreichen muss, wenn man dann viele andere dadurch beeinflussen will. Und prägt dann aber auch, ist einer der frühesten Zeitpunkte, zu dem er das verwendet, wirklich den Begriff des Feedback-Problems, ja, den er bei sozialen Kanälen sieht, auf denen sozusagen sowas wie Ernährungsgewohnheiten und so transportiert werden. Ich zitiere mal eine Stelle ein bisschen ausführlicher im Zusammenhang. Viele Kanäle des sozialen Lebens haben nicht nur einen Anfang und ein Ende, sondern sind zirkulär strukturiert. Der größte Teil der Kanäle, der das Essen vom Lebensmittelladen in die Münder der Familienmitglieder oder in den Mülleimer leitet, ist tatsächlich ein Teil eines anderen zirkulären Prozesses. Dieser Prozess beinhaltet Geschirrspülen, Haushaltsgeld vom Ehemann bekommen und andere Bereiche der Haushaltsführung, die einander zirkulär folgen. Viele dieser Bereiche stehen in gegenseitiger Abhängigkeit, sofern das Ende des einen den Beginn des anderen bedeutet und organisiertes soziales Lebens ist voll von solchen zirkulären Kanälen. Einige dieser Prozesse entsprechen denen von technischen Ingenieuren sogenannten Feedback-Systemen, das heißt Systemen, die eine Art von Selbststeuerung aufweisen. 1947 geschrieben, zeitnah entwickeltes Beispiel, die Selbststeuerung von Flakgeschützen. Ja, das ist sowas, was Levine als Beispiel aus der Apparatetechnik heranzieht, um den Feedback-Begriff einzuführen. Und da ist dann eben der Witz, dass man nicht einfach sozusagen ein Programm hat, das am Anfang steht und dann zieht man das durch und guckt man, ob auch daraus wird, was man gerne wollte, sondern man hat eine Reihenfolge von Schritten und nach jedem Schritt guckt man eben, wie ist denn jetzt sozusagen mein Zwischenergebnis, bin ich noch auf dem richtigen Weg, muss ich diesen Schritt korrigieren, muss ich vielleicht den ganzen Plan umwerfen und so weiter. Es geht also darum, wie sozusagen geplantes Verhalten, das ja auch geplant geändert werden soll, nicht so ganz dumm und einlinig gedacht werden kann und das ist im Grunde der Moment, wo Levin diesen Begriff des Feedback aufbringt. Es geht um Selbststeuerung. Ja, damit liegen um 1950 eigentlich alle Bestandteile bereit, aus denen die derzeitigen Kompetenzkonzepte gebaut sind. Ich habe natürlich jetzt mich auf einige Namen beschränkt. Das heißt jetzt nicht, die vier waren es, ja, aber die finde ich sehr, sehr exemplarisch. Also da lohnt sich einfach auch die Lektüre zu sehen, mit welchen Problemen da sich auseinandergesetzt wurde und was da sozusagen auch erstmals unter bestimmter Terminologie gemacht wurde. Meine These ist, dass jetzt ein Autor wie McClelland, der wirklich den Kompetenzbegriff dann gesetzt hat, letztlich nur noch das ganze Feld neu gruppieren musste. Und das hat natürlich nicht nur er getan, sondern in der Folge eine ganze Menge Leute, die daran mitgearbeitet hatten, diese programmatische Formel nicht mehr Intelligenz, sondern Kompetenz testen weiter voranzubringen. So, also ein paar wichtige Dinge zu McClelland. Der wichtigste ist eigentlich der, wenn man Missverständnisse vermeiden will, dass der Begriff der Intelligenz, gegen den McClelland da angeht, in seinem Titel nicht dem sehr komplexen Begriff entspricht, den Stern formuliert hat, sondern dem, den Stern mit Entsetzen in den USA dann wenige Jahre später vorfand, wo man sehr schnell auf sehr einfachen Paper-and-Pencil-Tests war. Und Sterns ganzes, also er war ein sehr skrupulöser Mensch. Ja. Er hat auch immer moralische Bedenken bei seinen Unternehmungen gehabt. Das zeigt sich auch daran, dass man ja über das ganze Lebensschicksal der Schüler entscheidet und wie man diese Verantwortung auf sich nimmt und so weiter. Es gab Kollegen, die waren da deutlich strikter, was sozusagen die Effizienzkriterien angeht. Und nachdem er einmal dieses IQ-Konzept aufgebracht hatte, gab es in den USA dann eben ganz schnell eine sehr verbreitete Bewegung sozusagen, Testing Movement nennt das McClelland auch, die letztlich alles, was ich nicht wehrte, mit Intelligenztests überzog. Das ging im Heer los, ging dann in die Schule, in die Universitäten, zur Berufseinstellung, alles. Ja. Da wurde Intelligenz getestet, dass es geraucht hat. Und dabei ist wichtig, also der wichtigste Protagonist auf der US-amerikanischen Seite ist Lewis Terman. Der hat diesen Stanford-Binet-Test entwickelt, der bis tief in die 70er Jahre mindestens, wahrscheinlich länger, kriegt man heute noch, der Intelligenztest in den USA war. Und der war einerseits sehr erfolgreich damit, diesen Test zu lancieren und am Laufen zu halten, immer wieder in neuen Auflagen natürlich. Andererseits begleitete er das Ganze aber auch mit einem theoretischen Rahmen, der sich deutlich von dem Sterns unterschied, weil Stern zum Beispiel diese Frage, was davon ist denn angeboren? Ja, und wie viel ist erworben? Und wie kann man das zueinander in Beziehung setzen? Sehr skrupulös behandelt hatte, während Terman einfach sagte, Intelligenz ist angeboren, Punkt. Ja, Intelligenz ist ein angeborenes Vermögen. Und das, was Stern dann auch als Grund für seine Skrupel angeführt hatte, nämlich eine offensichtliche Korrelation zwischen Intelligenzwerten und sozialer Schichtung, ja, oder sozialer Herkunft, das drehte Terman dann so, dass er sagte, ja, die Elite hat nicht umsonst, die sitze da oben, ja, die sind schon von ihrer angeborenen Intelligenz her dafür sozusagen gemacht. Und übrigens würde ich auch die Latinos an der US-amerikanischen Grenze abweisen, die sind nämlich nicht intelligent genug, um reinzukommen. Also er war ein großer Anhänger Galtons, er war Eugenik, war für ihn kein verbotenes Wort, und da wurde mit dieser Lehre von der angeborenen Intelligenz eine Menge Politik gemacht. Ja. Und das war dann natürlich 1973 für jemanden wie McClelland eine doppelte Zielscheibe. Ja. Weil einerseits gab es das konzeptionelle Problem, dass man mit der Intelligenz sowas wie so eine Befähigung zu allem hatte, dass man immer testen konnte und dann hat man immer eine Aussage darüber, ob jemand in der Schule, im Beruf oder im Leben, die reden auch immer so gerne vom Leben, ich habe noch nicht herausgefunden, was genau das jetzt immer so für einen Horizont umreißt, erfolgreich ist. Ja, das ist natürlich erstmal das Problem dieses viel zu allgemeinen Begriffs, wenn man zum Beispiel berufliche Eignung testen will. Aber andererseits hatte man natürlich auch eine offensichtlich diskriminierende Praxis. Ja, wo es McClelland thematisiert, auch gerade die Diskriminierung von farbigen Bewerbern bei irgendwelchen Verfahren und so weiter. So, und da setzt er jetzt sozusagen mit einigem programmatischen Nachdruck ein Gegenkonzept, das also besagt, erstens, die Psychologen müssen ihre Schreibtische verlassen und gucken, was sie da wirklich testen wollen. Wenn Sie testen wollen, wer ein guter Polizist sein wird, so schreibt er, finden Sie heraus, was ein Polizist tut. Ja. Und traktieren Sie den nicht mit Wortanalogie spielen oder sowas, wo man im Grunde den Wortschatz der weißen gehobenen Mittelschicht beherrschen muss, um eine hohe Intelligenz attestiert zu bekommen und ansonsten rausfliegt. Ja? Da kann man genauso gut Latein als Zugangskriterium für den Polizistenjob nehmen, sagt er ja, in seinem Aufsatz. Und folglich hat er sozusagen ein pragmatisches Argument, ich brauche passgenaue Tests und nicht irgendwas, wo was über alles was aussagt. Und andererseits brauche ich Tests, die bestimmte offensichtliche diskriminierende Praktiken verhindern. Was dann in der Folge im konzeptionellen Rahmen noch weit wichtiger ist für die heutigen Kompetenzkonzepte und was man im Grunde als das Axiom dieser Konzepte bezeichnen kann, ist, ich zitiere noch einmal McClelland, es ist schwierig, wenn nicht unmöglich, eine menschliche Eigenschaft zu finden, die nicht durch Training oder Erfahrung verändert werden kann. Ja, also gerade nicht angeboren. Sondern alles ist eine Frage des Trainings. Trainings benutzt John Mayo gerne, Levine sowieso. Da geht es immer darum, wie der Mensch sozusagen durch Training seine psychischen Eigenschaften verbessern kann. So, das hatte auch, ich glaube, den wichtigen Seiteneffekt, dass die ganze Sache für die Erziehungswissenschaft überhaupt erst irgendwie genießbar wurde. Ja, weil McClelland auch ausdrücklich die Konsequenz zieht, zu sagen, wir müssen jetzt aufhören, immer nur über Selektion nachzudenken, wie er da ausdrücklich schreibt, sondern damit beginnen, die Evaluation von Erziehungsprozessen wieder in Angriff zu nehmen. Und der kann es ja jetzt auch, weil was angeboren ist, kann man nur testen. Aber wenn alles trainierbar ist, dann ist das natürlich sofort wieder mit offenen Türen zu Erziehungsfragen und ich bin jetzt gar nicht methodisch so stark auf Luhmann fixiert, eigentlich gar nicht. Aber wenn er über Erziehung spricht, ist das immer sehr gut zitierbar. Und wie der so schön trocken sagt, also man kann nicht die dauerhafte Liebe der Pädagogen gewinnen, wenn man nichts für ihr Lieblingskind, nämlich die Erziehung, übrig hat. Ja, das geht nicht. Man kann nicht einfach nur Selektionsmechanismen entwickeln und dann hoffen, dass das in der Schule dauerhaft sozusagen Erfolg hat. Da hat McClelland sozusagen den Durchbruch erstmal gebracht. So. Ja, wie verhalten sich nun die sogenannte Vor- und Frühgeschichte zueinander? Also wie das, was ich jetzt an Stern, Münsterberg, Mayow und Levine aufgerissen hatte, zu dieser ersten wirklich effektiven Aufkommen des Kompetenzkonzepts bei McClelland. Warum haben die überhaupt was miteinander zu tun? Dazu muss ich jetzt noch was sagen. Gut, also zwei Sachen sind einfach klar. Erstens, es gibt den Anspruch, passgenaue Prüfungsformate zu machen, die wirklich was darüber aussagen, ob jemand ein guter Polizist, ein guter Zahnarzt oder ein guter Manager ist. Ja, und das ist ein Unterschied, da muss man sozusagen dran arbeiten. Das ist, wenn Sie dieses Handbuch Kompetenzmessung zum Beispiel durchsehen, das ja kein Handbuch ist, sondern ein Katalog, ja, wo einfach Waren angeboten werden. Diese Konzepte gehen ganz oft los damit, dass man sagt, es gibt dann erstmal einen Workshop und dann erarbeiten wir mit der Firma zusammen, was genau sie braucht, ja, was genau sie für Anforderungen hat und daraufhin werden dann diese Kompetenzkonzepte ausgerichtet. Der zweite Punkt, der zentrale konzeptionelle Punkt, Trainierbarkeit. Ja, das ist sozusagen die Voraussetzung dafür und das sehen Sie dann wieder in diesen Angeboten, die es da gibt. Man kriegt keinen Auslesereport mehr ohne den Entwicklungsreport. Also man kann die Daten, die da in diesen 350 Fragen, samt Feedback und so weiter, die da gesammelt werden, immer so auslegen, dass der Arbeitgeber gesagt bekommt, ist der geeignet, aber auch so, dass der Arbeitnehmer gesagt bekommt, was kannst du machen? Ja. Wie kannst du denn das Desaster, was du jetzt hier gerade angerichtet hast, sozusagen beim nächsten Mal besser machen? Dann kriegt man Empfehlungen. Dieser Entwicklungsgesichtspunkt ist nahezu immer fest eingebaut. Ja. Der dritte Punkt ist die Bedeutung des Zwischenmenschlichen. Ja. John McClelland hat natürlich gesehen, dass man jetzt nicht hingehen kann und jeden einzelnen Beruf daraufhin angucken, was braucht man in dem, dass das natürlich ein viel zu hochgesetzter Anspruch ist. Also gab es natürlich auch von Anfang an Tendenzen, eben doch wieder zu einem allgemeinen Kompetenzkonzept zu kommen, zu etwas wie, was ist denn Kompetenz überhaupt? Und da war dieser Ansatz der Human Relations, der Bedeutung des Zwischenmenschlichen, des Sozialen und so weiter von entscheidender Bedeutung. Bendix, wie gesagt, weist schon auf den Innovationsschub hin, den Mayo da ausgelöst hatte. Eine Studie, die jetzt die Folgen sozusagen ganz schön durchanalysiert, obwohl sie zu stark auf Freud geht und so die Autoren, die hier eine Rolle spielen, ein bisschen stark vernachlässigt, ist Eva Illouz mit ihrem Buch Die Errettung der modernen Seele. Die zeigt sehr schön, dass das, was ich so für die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts noch so schön als Sparten unterscheiden konnte, so Schule, Industrie, Alltag, mittlerweile in ein Kontinuum sozusagen verlaufen ist, wo die Autoren, die solche Ratgeber und Schulungsbücher schreiben, auch ausdrücklich sagen, Goleman zum Beispiel mit seiner emotionalen Kompetenz, wie im Beruf, so im Alltag. Wer eine gute Ehe führen kann, kann auch gut Mitarbeiter führen. Ja? Also das sind alles, Kommunikation ist ja überall. Ja? Und die emotionalen Komponenten dieser Kommunikation sind auch überall. Und alles ist immer bedeutend. Und selbst auf Sprach-CDs, auf denen irgendwelche Führungskräfte Englisch hören, kriegt man dann als Text so mitgeliefert, ja, dieser Kunde hätte es vielleicht ganz gerne, wenn Sie ihm auch so viel Aufmerksamkeit wie Ihrer Frau entgegenbringen, für die Sie da irgendwie schon einen Blumenstrauß in der Ecke stehen haben und so weiter. Also da wird ganz, ganz bewusst so dieses Kontinuum zwischen Alltag und Beruflichem aufgemacht. Und da hat sich die Kompetenz natürlich als ein wahnsinnig effektives begriffliches Mittel erwiesen, weil anders als die Intelligenz, die ja nie von diesem Image des rein Kognitiven weggekommen ist, kann man bei Kompetenz einfach immer Adjektive davor hängen. Also kommunikativ, sozial, personal, fachlich, emotional und so weiter und so fort. Also mit so ein bisschen Fantasie und dem richtigen Adjektiv kann man damit einfach alles abdecken. Und das macht den Begriff natürlich wahnsinnig flexibel einsetzbar. Was an dem Punkt wichtig ist und wo ich jetzt nichts zu sage, den ich nur markieren möchte, um jetzt diese Frage Kritik der Kompetenz auch so ein bisschen zu erden. McClelland betreibt natürlich Psychologiekritik, aber er betreibt psychologische Psychologiekritik. Das heißt, das, was er hinterher raushaben will, darf von vornherein nicht komplett aus dem Raster der angewandten Psychologie fallen. Er ist Unternehmensberater, er will selber auch solche Tests veranstalten, sondern es muss eben wieder einspeisbar sein in diese ganze Eignungsfrage. Ich kann vielleicht in der Diskussion noch was dazu sagen, wie er das gemacht hat. Deswegen bei mir dieser Ansatz bei der Prüfung als philosophischer Praxis, weil ich glaube, dass das, was im Moment an psychologischer und psychologisierender Psychologiekritik so kursiert, nicht falsch ist. Wir können ja ständig in den Zeitungen lesen, dass wir so auf der Grenze zwischen Burnout und Boreout irgendwo total überfordert an uns selbst rumoptimieren. Das ist natürlich richtig, aber es ist einfach die Therapie therapieren. Ja? Es ist wieder so ein psychologisches Argument gegen psychologische Techniken, wo das alles immer schön weiter sozusagen operationalisierbar bleibt. Und da ist für mich dann zum Beispiel ein sehr wichtiger Punkt, der, wenn man so einen Anspruch wie Kant den formuliert hat, nämlich den Anspruch Freiheit als Selbstbestimmung, als Autonomie zu praktizieren. Und das ist ja auch so ein gewisses Lieblingskind der Erzieher, dieser Text über Was ist Aufklärung. Der ist ja gerne und viel gelesen. Die Studenten im ersten Semester, wenn sie was von Kant kennen, kennen sie das, weil das in der Schule einfach gerne gemacht wird. Ja? Wenn man aber diesen Anspruch hat, dann muss man schon aufpassen, dass man nicht Selbststeuerung mit Selbstbestimmung verwechselt. Ja? Weil diese psychologischen Modelle verwenden ganz ausgedehnt und zum Beispiel auch diese Herausgeber des Handbuchs Kompetenzmessung sind da feste dabei, den Begriff der Selbststeuerung so, als hätte er was mit Freiheit zu tun. Ja? Und die importieren ihn dann sogar aus naturwissenschaftlichen Modellen, wo die Physiker aus deren Büchern sie zitieren, da sitzen und sagen, Selbststeuerung ist was, was passiert. Ja? Was hat das mit Freiheit zu tun? Was hat das mit Emanzipation oder Selbstbestimmung zu tun? Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man eben nicht auf eins dieser Doubles reinfällt, ja, die einem sozusagen etwas verkaufen, was nicht drinsteckt. Und da möchte ich dann jetzt einfach den Bogen zurückschlagen, hier zu meinem Auftakt mit Stern und den Kompetenzkonzepten und so weiter. Das läuft wesentlich über dieses gelungene Anpassung an Neues, ja, dass diese Formen der Selbststeuerung, sozusagen implementiert und als Grundkonzepte, auf denen dann Kompetenzen aufsetzen, verkauft werden. Und das unterscheidet sich heute natürlich von diesem Intelligenzkonzept Sterns, und zwar vor allen Dingen deswegen, weil dieses soziale, kommunikative, emotionale natürlich auf eine Weise eingebaut ist, wie das Stern zu seiner Zeit in den Intelligenzbegriff niemals unterbekommen hätte. Das ist dann einfach aber auch ironischerweise ein noch weitreichenderes, noch allgemeineres Konzept, weil es nicht nur auf kognitive Befähigung zu allem und jedem geht, sondern auf Lebensbefähigung. Also Autoren wie Goleman, emotionale Intelligenz, die hacken dann regelrecht auf diesen Tests rum und sagen, ach, das, was man in der Schule da immer macht und so, das ist überhaupt nicht aussagekräftig. Der einzige Test ist das Leben selbst. Und zugleich bieten sie ein 360-Grad-Feedback an, wo man seine emotionalen Intelligenzen halt alle schön irgendwie getestet bekommt. Es ist wahnsinnig teuer, man kann das nicht recherchieren, weil es alles geschütztes Material ist und man da nicht rankommt. Ja, es ist also so ein bisschen so eine schizophrene Praxis da auch, die da am Werk ist. Was ich jetzt abschließend einfach so auch in die Runde des bewanderten Publikums einspeisen möchte, weil ich da selber gerade noch unterwegs bin, zu gucken, ob das wirklich trägt, ist, ich habe das Gefühl, dass das Muster der Problemlösung eigentlich das ist, auf das sich alle geeinigt haben, was sozusagen selbstgesteuertes, kompetentes Handeln eigentlich ist, weil im Handbuch Kompetenzmessung werden diese Selbststeuerungsprozesse als Problemlösungsprozesse ausdrücklich bezeichnet. Franz Weinert, Leistungsmessung an Schulen, sehr viel zitierter Aufsatz. Diese Definition von Kompetenz läuft im Kern letztlich darauf hinaus, ausdrücklich Probleme zu lösen. Und wer glaubt, dass dann die Verfechter der emotionalen Kompetenzen ins Schleudern kommen, der wundert sich, weil Peter Salovey und John Caruso, also so ein paar Pioniere der emotionalen Kompetenzen, ihre Leser in die Kunst einführen, emotionale Probleme zu lösen. Also es ist wirklich ausdrücklich immer wieder so, Handeln wird als Problemlösen sozusagen modelliert, damit das Modell funktioniert. Und das ist natürlich dann etwas, was auch mit Blick auf die Schule natürlich einen guten Effekt hat, weil Problemlösen reimt sich sehr gut auf Aufgabenlösen. Und man muss dann nur noch gucken, dass das alles auch selbstgesteuert genug abgeht. Ja, also, aber da ist es natürlich sehr anschlussfähig. Ich zitiere nur einen Titel von Eckhard Klime, Joachim Funke und anderen: Problemlösen als fächerübergreifende Kompetenz, Konzeption und Resultate aus einer Schulleistungsstudie. Also der Kandidat für das Metakonzept Kompetenz, das dann wieder so allgemein, mindestens so allgemein wie Intelligenz angesetzt wird, ist das Problemlösen. Und warum ich das für ein ähnliches Double der Selbstbestimmung halte, wie es die christliche Gewissensprüfung um 1800 ein Double der Gewissensprüfung war, die Kant sozusagen im Auge hatte, das wäre jetzt ein weiterer Vortrag. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit.